Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, eine kurze Frage. Wie sucht ihr eigentlich nach Immobilien zum Kaufen? Wahrscheinlich kommen euch die großen Portale in den Kopf. Wir möchten euch heute aber vorschlagen, ein Tool zu benutzen, das alle Inserate aus allen Portalen zusammenzieht und dann übersichtlich für euch darstellt. Und zwar so, dass ein privater Immobilieninvestor richtig was damit anfangen kann. Also zum Beispiel filtern oder sortieren nach Quadratmeterpreisen oder Renditen. Das Tool heißt Immometrica und ist einer unserer Partner.
Ja, Immometrica hat den riesen Vorteil, dass sie eine Datenbasis haben, die eben weit über das hinausgeht, was einem zum Beispiel ein großes Portal alleine zur Verfügung stellen kann. Ihr könnt zum Beispiel so Suchen machen wie, zeigen wir mal alle Objekte in der Stadt Y, die mindestens 20% unter Marktwert inseriert sind, um Einkaufsgewinne zu realisieren, Schnäppchen zu machen. Und dahinter steckt dann wiederum Sprengnetter oder Pricehubble als Datenbasis für, was ist denn wirklich der Marktwert. Also, glaube ich, extrem wertvoll für jeden, der als Investor und nicht als Eigenheimkäufer Immobilien suchen möchte.
Und noch ein kleines Beispiel von Basti, ich weiß noch, wo er es mir erzählt hat und gesagt hat, wie er das macht. Das ist total logisch. Bei Immometrica guckt er rein, zeigt sich die Übersicht aller Immobilien an für sein Suchprofil und dann guckt er, bei welchen Immobilien wurden denn die Preise reduziert. Das weiß Immometrica nämlich auch. Wie lange ist so ein Inserat online und hat der Verkäufer schon ein paar Mal den Preis reduziert? Gerade in der aktuellen Marktphase, was ist das für eine Indikation? Es heißt natürlich, er ist irgendwie verhandlungsbereit. Offensichtlich kriegt er die Immobilie nicht so richtig los und Basti geht genau diesen Immobilien hinterher und versucht dann logischerweise noch weiter zu verhandeln.
Wenn ihr es ausprobieren wollt, immometrica.de, Metrica mit C, und wenn ihr dort den Gutscheincode IMMOCATION24 eingebt, bekommt ihr den ersten Monat gratis. Und nochmal, Immometrica ist tatsächlich auch das Tool, was wir selber für Immobiliensuche schon benutzt haben, was die allermeisten Masterclass-Teilnehmer in irgendeiner Art und Weise verwenden, um Schnäppchen zu finden. Es lohnt sich also wirklich. Immometrica.de und Gutscheincode IMMOCATION24.
Und so viel Fluktuation haben die, das sind ja dann die Soldaten, oder, die da kommen?
Genau, also weitestgehend, das sind mit Angehörigen sind das ca. 50.000 Menschen, die da um Kaiserslautern stationiert sind. Und es ist ja auch nicht so, dass da ein Soldat mit 20 kommt und mit 65, die dürfen ja schon noch früher in Rente, aber so lange in Rammstein bleibt, sondern die sind dann mal 1, 2, 3 Jahre und dann geht's auch wieder an den nächsten Stützpunkt oder wieder nach Hause. Und deswegen haben wir auch eine Regelung dafür, das ist die TLA, heißt das, Temporary Lodging Allowance. Und da kriegen die wirklich vom Militär auch ein Budget pro Tag für Übernachten und für Essen. Das Ganze haben die 3 Monate lang zur Verfügung und in dieser Zeit sollen sie sich eben dann einen festen Wohnsitz suchen. Ne? Aber für die 3 Monate haben sie theoretisch die Möglichkeit, für $219 die Nacht sich ein Hotelzimmer zu mieten. Und es ist auch nicht so, dass wenn sie eins für 100 mieten, dass sie dann den Rest ausbezahlt kriegen oder so. Also eigentlich kann man sich in diesem TLA-Satz dann ganz gut bewegen.
Ja, ja. Deswegen kostet es bei euch zufällig 200 Euro.
Ja. Zufall, ja.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Er ist Geschäftsführer bei einem Bauunternehmen und hat dann irgendwann für sich festgestellt, auch rund um die Pandemiezeit, Mensch, macht doch auch Spaß, vielleicht für sich selber zu bauen. Hat auch schon einige Einheiten selber im Bestand, auch Bestandsgebäude. Ein super spannender Investor. Es wird gehen um Bauen, um Neubauen und dann Halten im Bestand. Es wird, wie gesagt, um Bestandsgebäude gehen. Es wird um einige Steuerthemen gehen, relativ sicher. Michael, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Marco. Vielen Dank für die Möglichkeit, mich mit dir auszutauschen. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Wir kennen uns aus der Mastermind Murnau, wo wir auch viel Zeit schon zusammen verbracht haben. Das heißt, ich würde mal behaupten, das wird jetzt nicht unbedingt ein Einsteiger-Podcast, sondern da sind schon ein paar größere Projekte jetzt dahinter. Aber es ist wirklich super spannend, weil du auch vieles in Co-Investment-Strukturen machst. Und ja, ich glaube, man kann wirklich viel rausziehen. Und Pflegeheimbau, sozialer Wohnungsbau, wie kann sich das trotzdem lohnen, obwohl die Mieten gedeckelt sind und so weiter. Ein Hotel, also wirklich viel drin. Genau, erzähl uns zuerst mal, Michael, dass wir ein bisschen im Bilde sind. Du bist Geschäftsführer eines Bauunternehmens, das ist das Bauunternehmen eurer Familie. Und da jetzt erstmal unabhängig von deinen Investments, arbeitest du, kann man sagen, also du bist jetzt 43, du arbeitest seit 20 Jahren als Angestellter in diesem Betrieb.
Noch nicht ganz so lange, ja, aber es stimmt, dass ich dort angefangen habe als Bauleiter und jetzt seit 2 Jahren mit meinem Cousin zusammen in der Geschäftsführung bin, mittlerweile in 5. Generation. Das ist tatsächlich schon eine etwas alteingesessene Firma mit einer Tradition und ja, da haben wir jetzt, sitzen wir seit 2 Jahren am Ruder.
Und davor warst du aber auch schon im Unternehmen tätig? Oder
genau, da habe ich auch als Bauleiter hier quasi von der Pike auf das Geschäft des Bauens erlernt. Nee, und habe da wirklich dann, wie wir es hauptsächlich machen, für fremde Bauherren eben auch Baustellen abgewickelt und bin dann, als die ältere Generation dann irgendwann mal an die Rente gedacht hat, eben nachgerückt.
Ja. Okay, also wird gleich spannend auch über wie geht's euch als Bauunternehmen mal zu sprechen. Ne? Das war ja jetzt mit Sicherheit nicht ganz einfach durch die Zinserhöhung. Aber jetzt würde man bauen, hat man im Kopf, also ein Bauunternehmen, ein Bauträger, habe ich im Kopf mit, man kauft Grundstücke, bebaut sie und verkauft sehr schnell ab. Oder man baut eben im Auftrag für einen Investor, der das Ganze macht. Dann weiß ich nicht, ob viele davon auf die Idee kommen, parallel für sich auch selber zu investieren. Also klar gibt es einige, die das machen, andere auch machen das aber wirklich nur zum Geld verdienen und legen ihr Geld dann woanders an. Du hast irgendwann entschieden zu sagen, nee, ich will selber auch in Immobilien investieren. Wie kam es dazu?
Genau, also die Idee oder der Gedanke, den gibt es tatsächlich schon lang. Es war bei mir aber tatsächlich so, dass das Thema Steuern immer so ein bisschen außen vor war und ich habe das so als Gott gegeben hingenommen und habe mir dann aber auch immer bei eventuellen Projekten und dann der Planrechnung am Ende dann gehen 42% oder 40% Steuern ab und dann war eigentlich jedes Projekt so ein bisschen gestorben, auch weil das dann doch viel kaputt gemacht hat. Und das war dann auch mein Link zu Immocation, dass ich eben erfahren habe von der Möglichkeit, dass es da andere Gestaltungsspielräume eben gibt. Und dann habe ich die Steuerclass gemacht und gelernt, dass ich da noch viel Aufholbedarf habe, weil genau dieser Punkt eben doch sehr stark beeinflusst werden kann. Und dadurch wurde das Ganze auch etwas runder im Kopf und ich habe dann eben, ja, kann man sagen, Ende 2020 auch angefangen, Bestand zu kaufen. Nicht allzu viel, also beziehungsweise es waren eher größere Gebäude mit ein paar Einheiten drin, aber für mich war das eben, gut, dann im Nachhinein natürlich auch ein glückliches Zeitpunkt mit den Zinsen, aber für mich war das dann eben eine gute Sache, da doch einzusteigen und mich mehr mit dem Thema Immobilien noch auseinanderzusetzen.
Ja. Lass uns mal da anfangen, genau. Du hast 2020 angefangen, Bestand zu kaufen. Erstmal in GmbHs, ne?
Genau, das war jetzt quasi das erste größere Objekt, das ich mit meinem Bruder dann in dem Fall zusammen gekauft habe. Ein größeres Gebäude mit 26 Wohneinheiten und 3 Gewerbeeinheiten. Also sprich, ein Fitnessstudio ist da auch noch drin und so ein Gastroservice und eine Musikschule. Und ja, das haben wir dann auch in der GmbH gekauft, war dann auch gerade im Zuge der Steuerklasse, wo ich dann auch schon ein paar gute Hacks gelernt habe mit Kaufpreisaufteilung und so, das konnte ich dann gut anwenden und ja, das war quasi das erste Objekt.
Okay, und das, genau, erzähl mal kurz, wo du herkommst und wo ihr das gekauft habt.
Also ich komme aus dem Saarland und wohne da auch mittlerweile wieder. Bin, wie gesagt, aktuell Bauunternehmer, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also schon was dem Ganze nahe liegt und bin dann eben in dem Jahr 2020, ist der Knoten geplatzt quasi und dann ging es los mit meinem Bestandsaufbau. Ne?
Und dann auch vor Ort?
Vor Ort im Saarland, genau, das Objekt ist im Stadtverband Saarbrücken, dort ein Vorort quasi, ganz gut angebunden per Bus und Bahn und ja.
Ein Vorort, wie viel Einwohner?
Der hat so um die 18.000 Einwohner, ist aber mit der Regionalbahn und allem angebunden. Ist jetzt vielleicht ein bisschen, kann man sagen, eher C- oder D-Lage jetzt vom Klientel. Also wir haben schon viel Jobcenter-Mieter dort. Also im Zweifel jetzt nicht so High-End von der Struktur her.
Okay. Und was ist da ein typisches, was würdest du sagen, ist da ein Quadratmeter Kaufpreisniveau aktuell? Und was kommt von Miete?
Also die Miete liegt bei uns so um die 6,20 Euro, 6,50 Euro mhm. rum. Gekauft haben wir das tatsächlich pro Nutzfläche für unter 1.000 Euro im Jahr mhm. 2020. Ne? Und also schon noch zur Hochzinsphase und zu etwas höheren Preisen, als wir sie jetzt haben. Ne?
Also zur Niedrigzinsphase meinst du? Und
zur Niedrigzinsphase, Entschuldigung.
Okay. Ja, genau. Musst du dir investieren?
Also große Investitionen am Gebäude waren eigentlich nicht notwendig. Ein paar Kleinigkeiten mittlerweile, aber eigentlich nicht der Rede wert. Ja.
Okay, und jetzt, genau, du hast im Vorfeld mir ja auch dankenswerterweise Zahlen alle zur Verfügung gestellt. Das hat 2,3 Millionen gekostet oder Gesamtinvest und hat jetzt genau. 116.000 Euro Mietannahmen.
Genau.
Okay, das wahrscheinlich zu 1, irgendwas Prozent finanziert.
Da haben wir zu 1,47% finanziert, 20 Jahre festgeschrieben und zinsgesichert über einen Swap.
Ja, okay. Und genau, und das ist also im Moment hat das gute 7% Mietrendite, 7,3, wenn ich das rechne. Das heißt, das ist auf jeden Fall Cashflow positiv und ihr freut euch, dass das Geld sich in der GmbH ansammelt und es ist eine VV-GmbH, es wird nur mit 15% versteuert.
Genau.
Okay. War das schwierig? Also du warst ja aus Sicht der Bank erstmal, bist du ja Angestellter. Die freuen sich bestimmt, dass du quasi in einem Bauunternehmen angestellt bist. Aber war das schwierig, dann die Finanzierung zu bekommen für ja, einen Einstieg mit 2,3 Millionen mit einer frisch gegründeten GmbH?
Also es war so, dass wir auch schon die Nebenkosten komplett selbst bezahlt haben. Und ich bin hier auch ganz gut vernetzt durch meine Funktion eben, habe auch Zugang zu Banken und das war in dem Fall eigentlich gar nicht ein großes Problem.
Also Finanzierung haben wir leicht. Ja. 10% Nebenkosten, ein bisschen mehr vielleicht, dann habt ihr irgendwie 300.000 wahrscheinlich da EK reingetan. Mhm. Okay, und habt so die Finanzierung bekommen. Ja, freut euch wahrscheinlich, dass ihr lang festgeschrieben habt.
Aktuell auf jeden Fall, ja.
Okay, also das ist eine Sache im Bestand. Das Geld lasst ihr in der GmbH, oder? Du hast, schätze ich mal, eine Holding drüber?
Genau. Ja? Also, Okay. Wie wir es gelernt haben, genau.
Ja, okay, sehr gut. Also da sammelt sich das Geld an, geht dann in die Holding, bleibt aber in Unternehmensstrukturen und wird erstmal nicht ausgeschüttet wahrscheinlich, solange du es nicht brauchst. Und dann gibt es noch ein zweites Bestandsobjekt, das ist ein Vierer Büro-Werbe, ne?
Genau, da sind 4 Büronutzer drin. Von der Fläche ist es aber auch jetzt ein größeres Gebäude, hat auch so an die 2000 Quadratmeter Nutzfläche und ist von Mieteinnahmen ähnlich, war aber vom Einkauf dann ein gutes Stück günstiger, vielleicht auch wegen der Nutzung, die ja doch etwas risikobehafteter ist als das reine Wohnen. War aber im Nachhinein für uns auch ein gutes Invest, bislang.
Ja. Du sagst von den Mieteinnahmen 160, ne? 1.000 hat das im Jahr und hat 1,6 Millionen gekostet.
Genau.
Das hat um 10% da. Mhm. Und ist das, kanntest du dich aus Gewerbe, ist ja auch, also hast du dich da gleich wohlgefühlt, oder?
Tatsächlich war das schon so ein bisschen eher mit Bauchschmerzen wäre vielleicht übertrieben, aber es ist schon eine andere Situation, gerade jetzt auch bei uns im Saarland, wo solche Flächen dann vielleicht doch schwieriger in der Nachnutzung sind oder in der Nachvermietung. War schon ein bisschen mehr Bauchweh, aber dennoch haben wir die Entscheidung getroffen. Ich denke mal vom Einkauf war es, spiegelt sich ja auch ein bisschen wieder, dass das jetzt eben günstiger war. Aber jetzt bislang war das auch ein gutes Objekt. Was damals noch wichtig war für uns zu sehen, dass es in einem Mischgebiet ist und das war eigentlich auch ziemlich einfach, weil es eigentlich umgeben ist von Wohngebäuden, dann im Zweifel dann doch das Ganze einer Wohnnutzung zuführen könnte, wenn man die Büronutzung eben nicht mehr vermarktet kriegt. Ne?
Ja. Okay. Und wie sind die Mietverhältnisse? Sind die dann langfristig angelegt und hast du das Gefühl, dass das funktioniert? Oder?
Also es sind 4 Mieter bei 3 auf jeden Fall. Da denke ich schon, dass die auch bleiben wollen. Einer baut jetzt ein bisschen um und wollte dann auch den Vertrag dann nochmal 5 Jahre gesichert haben, dass er in der Zeit eben nicht gekündigt werden kann. Da habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und durch die Situation mit den Kaufpreis und Zinsen und Mieteinnahmen ist es auch so, dass wenn ein Mieter ausfällt, dass das noch nicht dazu führt, dass das ganze Projekt jetzt irgendwie kippt. Ne? Aber man muss da natürlich sich Gedanken machen, wie es dann weitergeht, wenn jetzt mal einer aufhören sollte dort. Ne?
Ja. Weil das ist super spannend, es wird sich gleich durchziehen. Du machst einfach viele verschiedene Sachen, ne? Wo man jetzt, ja. Wo ja viele sich auch fokussieren und du hast jetzt hier ein Gewerbe, was du einschätzen musst. Davor hast du hauptsächlich Wohngebäude. Okay, lass uns mal ganz kurz, ich versuche es mal überschlagsweise zu rechnen. Ich habe nämlich gerade auch ungefähr, ich glaube, ich habe gesagt, bei dem ersten Objekt irgendwie 115.000 Euro Kaltmiete. Das stimmt nicht, sind 165, konnte meine eigene Schrift aus der Vorbereitung nicht lesen. Falls jetzt jemand nachher sagt, ist ja gar kein 7% oder doch. Was machen die beiden an Cashflow zusammen? Also der 10%, das ist natürlich super nett wahrscheinlich, ne?
Das kann ich dir jetzt auswendig gar nicht sagen. Ich weiß nur, bei diesem 10% da ist die Bankrate 107.000 im Jahr.
Da zahlen 160 wir. Sind die. Da ist wahrscheinlich eine höhere Tilgung. Ne?
Da haben wir, das ist ein Annuitätendarlehen, also jetzt nicht wie das erste mit einem Swap gesichert. Da ist die Starttilgung schon bei 5%, glaube ich. Ne?
Bei Gewerbe. Ne?
Ja, und da sind wir dann jetzt nach 2 Jahren schon bei 6%, glaube ich, ne? Tilgung.
Ja. Okay, das ist ja super. Also du hast 60.000 Euro übrig. Klar, musst noch ein bisschen was zurücklegen, aber 60.000 Euro im Jahr übrig und tilgst so schnell. Bei dem ersten hast du, was hast du da für eine Bankrate? Weißt du das zufällig?
Ja, da zahlen wir, weil das ja eben dieser Swap ist, da zahlen wir pro Quartal 27.000 Euro. Also sind wir auch bei ziemlich gleichen
Also bleiben auch wieder ungefähr 60 übrig. Also bei beiden Objekten bleiben 60 übrig. Da muss natürlich noch ordentlich Rücklagen bilden und so. Aber so in der Größenordnung 2x60 minus Rücklagenbildung und Puffer und so entsteht quasi, hast du eigentlich schon Cashflow in den GmbHs, den du dir so, aber davon lebst du nicht, ne? Habe ich gerade schon gesagt.
Nee, davon lebe ich nicht, ne.
Okay, also genau, du lebst von deinem Gehalt logischerweise und das geht in die Holdings. Okay, und jetzt, was ist so ein bisschen dein weiterer Case? Jetzt reden wir gleich über drei größere Projekte noch. Wofür machst du das, dass du da jetzt Cashflow aufbaust?
Wofür ist eine gute Frage? Nee, das erste ist natürlich schon mal Altersvorsorge. Das war wirklich auch der ausschlaggebende Punkt. Wird auch immer mehr bestätigt. Einer meiner Lieblingspodcasts von euch, als der Stefan den Rentenbescheid vom Fritz auseinandernimmt. Ich denke, das ist Pflicht für jeden, sich das mal anzuhören. Und das ist wirklich so war wirklich der Kerngedanke, ne? Dass ich jetzt vorhatte, da einen riesen Bestand aufzubauen. Das war eigentlich gar nicht, sondern wirklich eher das Interesse oder der Drang in der Richtung was zu machen, um eben für mich oder für die Nachkommen, wen auch immer, was aufzubauen, was eben beständiger ist als das, was der Staat uns bietet im Zweifel.
Ja, und deine Tätigkeit als Angestellter im Bauunternehmen, das ist für dich einfach Geld im Hier und Jetzt, aber sicher dich nicht langfristig ab.
Genau, das ist, also mein Gehalt ist das Geld, wo wir jetzt von leben oder ich von lebe natürlich. Aber auch hier war das für mich natürlich eine super Synergie zu sagen, auch Bauen zum Bestand muss irgendwie eine Option für uns sein, wenn es auch viele andere Investoren gibt, die das machen. Wir als Baufirma fand ich das immer naheliegend, das irgendwie auch zu kombinieren, wenn das funktioniert. Ne?
Ja. Dann gehen wir mal zum nächsten Projekt. Ein Hotel, da bist du eher der Co-Investor auf finanzieller Seite.
Genau, auch nur in kleinerem Rahmen war etwas schwierig. Das Ganze war nämlich während Corona, eine Hotelfinanzierung während Corona zu kriegen, war fast ein Ding der Unmöglichkeit, aber ist auch eine sehr spezielle Situation, weil das Hotel befindet sich neben der US Airbase in Ramstein. Und das war auch für mich der Grund, weil ich die Situation, das ist hier ganz bei mir in der Nähe, eben gut kenne, die hohe Fluktuation bei dem amerikanischen Militärpersonal und eben die Rahmenbedingungen, die diese Menschen haben, um hier zu leben. Und da ist eben so eine kurzfristige Vermietung eigentlich immer, wenn die ankommen, erstmal das Mittel der Wahl, weil es gar nicht anders geht. Und da haben die eben auch recht hohe Budgets und es gibt eben auch eine recht große Nachfrage nach kurzfristigen Wohnen und insofern war das für mich ein Case. Ich hätte das Projekt eigentlich gern ganz übernommen, habe da jetzt weniger Erfolg gehabt, Partner zu finden und bin dann eben Partner geworden von dem Verkäufer. Mit dem habe ich mich dann ganz gut verstanden und wir haben das Projekt jetzt zusammen gemacht, aber ich habe die schwierige Finanzierung schon angesprochen. Da war wirklich viel EK notwendig und das war auch für mich dann eben der Grund, warum ich dann wirklich nur die kleinste Beteiligung wählen konnte, um das Ganze für mich eben noch erträglich zu halten.
Ja, genau. Erzähl mal kurz Zahlen, was kostet das Hotel?
Das kostet in Summe 14 Millionen mit allem und Eigenkapitalforderung der Bank war bei 2 Millionen. Ja. Und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, dann mache ich mit 15% mit, aber mit mehr auch nicht, um das eben noch darstellen zu können. Und jetzt sind wir ganz frisch am Markt. Das Haupthaus ist fertig mit 10 Hotelzimmern und ansonsten sind 72 Apartments da noch dabei. Also diese haben alle eigene Haustüren quasi und so, dass eben auch ein recht schlanker Hotelbetrieb möglich ist. Also es ist jetzt ein Hotel Garni, heißt das ja. Da gibt es morgens noch ein Frühstück, aber ja, ansonsten auch keine Gastronomie dabei.
Also 72 plus 10.
72 Apartments, die haben 45 Quadratmeter jeweils und dann noch 10 Hotelzimmer in dem Haupthaus.
Cool, stark während Corona, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ja cool, okay. Und du machst 15% vom Eigenkapital?
Da sind wir ganz paritätisch aufgestellt. Alles 15%. Wir haben eine Betreiberfirma gegründet auch, weil wir dann einen Angestellten-Geschäftsführer haben. Dann natürlich auch, um die erweiterte Gewerbesteuerkürzung in der Immobilie nicht zu verlieren. Und mussten mittlerweile sogar noch eine Firma gründen, um die Hotelmöbel zu kaufen. Das ist auch etwas verrückt, aber die Bank hat gesagt, die Hotelbetreiberfirma hat eine schlechte Bonität, weil es eben eine Hotelbetreiberfirma ist. Sonst hätten wir es darüber gemacht. Etwas verrückt, aber dann haben wir eben noch eine Firma gegründet, um die Möbel zu kaufen. Ja. Aber das ist mal alles paritätisch gleich verteilt. Also ich habe da überall meine 15%.
Okay, so und was generiert man Einnahmen aus diesen 72 plus 10 Zimmern? 72 plus 10 Zimmern.
Das glaubt ihr? Viel schwerer zu beurteilen als beim Wohnen. Und das ist auch wirklich jetzt erst seit ein paar Nächten am Markt, als dass ich dir da jetzt wirklich belastbare Zahlen nennen könnte. Also klar, wir sind jetzt auch ein bisschen in der sauren Gurkenzeit, was Hotellerie grundsätzlich betrifft, so vor Weihnachten. Da müssen wir jetzt erstmal Gas geben. Aber es gab schon Übernachtungen, also so ist es nicht. Aber wir sind da aktuell noch weit von weg, kostendeckend zu arbeiten, wenn nur, aktuell sind nämlich nur die 10 Zimmer im Betrieb. Ne? Die 36 Apartments, die werden die ersten jetzt fertig und die nächsten, die kommen dann im nächsten Jahr.
Was hättest du denn gerne? Also ein 10% hättet ihr wahrscheinlich gerne, oder?
Och, nach oben habe ich keine Grenzen. Nee, es ist wirklich schwer. Also ich meine, bei Hotels, die müssen schon, die Bettenauslastung muss bei mindestens 50% liegen. Wenn wir das erreichen, dann funktioniert das auch und alles nach oben kann dann schon auch lukrativ werden, wenn das wirklich eine hohe Auslastung erzielt. Ne?
Ich habe jetzt gerade, ich weiß, dass die Rechnung an ganz vielen Stellen hinkt, aber ich habe jetzt nur gesagt, du willst einen 10% haben, dann wäre es natürlich super. Dann brauchst du 1,4 Millionen Mieteinnahmen im Jahr. Das verteile ich jetzt nur mal über die 72 Apartments, ich vergesse mal die 10 Hotelzimmer. Und dann kommt ein Jahresbetrag aus, den teile ich nochmal durch 12, dann musst du mit jedem Apartment im Monat 1.600 Euro machen, wenn das durchgehend quasi vermietet wäre.
Das wären dann nur 8 Nächte, ne? Das hört sich jetzt gar nicht mal so viel an.
Ja, das wären 8 Nächte, damit kämst du auf 1.600 im Monat. Mhm. Und so viel Fluktuation haben die, das sind ja dann die Soldaten, oder, die da kommen.
Genau, also weitestgehend, das sind mit Angehörigen sind das ca. 50.000 Menschen, die da um Kaiserslautern stationiert sind und es ist ja auch nicht so, dass da ein Soldat mit 20 kommt und mit 65 die dürfen ja schon noch früher in Rente, aber so lange in Ramstein bleibt, sondern die sind dann mal 1, 2, 3 Jahre und dann geht's auch wieder an den nächsten Stützpunkt oder wieder nach Hause und deswegen haben die auch eine Regelung dafür, das ist die TLA heißt das, Temporary Lodging Allowance. Und da kriegen die wirklich vom Militär auch ein Budget pro Tag für Übernachten und für Essen. Das Ganze haben die 3 Monate lang zur Verfügung und in dieser Zeit sollen sie sich eben dann einen festen Wohnsitz suchen. Ne? Aber für die 3 Monate haben sie theoretisch die Möglichkeit, für $219 die Nacht sich ein Hotelzimmer zu mieten. Und es ist auch nicht so, dass wenn sie eins für 100 mieten, dass sie dann den Rest ausbezahlt kriegen oder so. Also eigentlich kann man sich in diesem TLA-Satz dann ganz gut bewegen.
Ja, deswegen kostet es euch bei euch zufällig 200 Euro. Ja.
Zufall, ja.
Ja, genau. Ja, sehr gut, okay. Cool, geil. Also echt, was du alles machst, ist total spannend. So viel Danke. Unterschied und macht er voll Sinn. Ich drück die Daumen, genau, dass das dann schnell für euch geht in eine Vollauslastung möglichst. Ja. Jetzt noch eine Pflegeeinrichtung, um noch ein neues Thema zu haben. Super, dass du das auch.
Was ist da los? Ist natürlich auch ein immenser Markt, der geboomt hat bis Anfang 2022, weil die Bedarfe auch nach wie vor riesig sind. Es gab eine Vielzahl von Investoren, also auch großen Fonds aus Frankfurt und Hamburg, die da reihenweise aufgeschlagen sind. Hat auch den Hintergrund ein bisschen, dass Pflegewohnen oder ein Pflegeheim ist eine Wohnnutzung und für die KfW war das dann eben auch förderfähig und Café hat ja immer gesagt, sie fördert pro Einheit und wenn ich jetzt ganz viele kleine Einheiten in so einem Neubau habe, also so ein Pflegeapartment oder Zimmer, hat inklusive Bad 20, 25 Quadratmeter und wenn ich dann pro Einheit im höchsten KfW-Standard meine fast 40.000 Euro bekommen habe, war das ein immenser Effekt eben. Und deswegen haben wir auch in den letzten Jahren wirklich super viel Pflegeheime gebaut. Aber das ist tatsächlich einmal wegen der KfW so ein bisschen weggefallen. Und was ein großes Nadelöhr für die Branche auch ist, ist das Pflegepersonal wirklich. Also das ist so ein bisschen gerade das Problem, warum da aktuell das ein bisschen stagniert, obwohl die Bedarfe an vielen Orten in Deutschland noch riesig groß werden. Die geburtenstarken Jahrgänge kommen jetzt bald in das Alter, wo sowas leider dann ansteht. Und da haben wir eigentlich noch sehr viel Bedarf, aber aktuell rechnet sich das Ganze eben nicht so sehr für die Investoren. Was wiederum für uns dann jetzt den Effekt hatte, dass während wir vorher für den Fonds aus Frankfurt gebaut haben, der wiederum an den Betreiber hier vor Ort vermietet hat, ist der Fonds aktuell so, dass er sagt, das lohnt sich für mich nicht. Für uns als Baufirma könnte es schon eine Konstellation sein, wo wir sagen, okay, das lohnt sich jetzt vielleicht nicht für den Fonds, aber für uns schon. Ne? Weil wir bauen einmal, dann vermieten wir und wenn wir da jetzt auf einen erkläglichen Wert kommen, der ist jetzt natürlich nicht, entspricht nicht den Renditeanforderungen des Fonds, aber für uns eben schon eventuell ein gangbarer Weg ist, auch nochmal ein Projekt zu bekommen, das dann doch sogar auch aus Investorensicht irgendwo Sinn macht. Ne?
Ja. Okay, erzähl auch da mal die Bierdeckelzahlen.
Da sind wir, also ich werde das jetzt wirklich grob halten, weil da auch schon die Verschwiegenheitserklärungen im Entwurf ausgearbeitet werden. Ja. Ist jetzt in der Mittelstadt hier in Südwestdeutschland und da sind wir jetzt dabei, den Mietvertrag zu verhandeln und sprechen dann für eine Monatsmiete von ca. 33.000 Euro und für uns die Investitionen mit Grundstückskauf und Bauen, da werden wir so etwas über 6 Millionen Euro dann landen, ne? Aber knapp drüber, also viel ist in dieser Größenordnung zu investieren, ja.
Okay, was Zinstilgung?
Bin ich auch gerade am Banken suchen und ist wirklich jetzt aktuell. Also in meiner Rechnung geht es schon irgendwo auf. Jetzt müssen wir noch eine Bank finden. Da habe ich tatsächlich aktuell ein bisschen das Problem, dass es ist eine Wohnnutzung und im Ertragswert oder im Beleihungswertermittlungsverfahren der Bank ist die ortsübliche Vergleichsmiete uns, die uns da jetzt ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, weil die ist an dem Standort halt nicht so hoch. Aber der Betreiber weiß schon, dass er jetzt kein Neubau-Pflegeheim für 7 Euro Kaltmiete kriegen kann. Das ist auch schon aufwendiger vom Bauen. Also das funktioniert nicht. Also das ist gerade so ein bisschen meine Aufgabe, da eine gescheite Finanzierung auf die Beine zu stellen. Aber jetzt mal rein in der Theorie von den Zahlen her würde es funktionieren, ne?
Ja. Also wenn ihr eine 6er Annuität habt, habt ihr 30.000 im Monat. Mhm. Ja, wenn ihr voll finanziert, ja. Okay, ja, spannend. Also auch zukunftsträchtig. Ne? Also sozialer Wohnungsbau, total nachgefragt, ist vollkommen logisch. Wird dann ein Case, so wie ihr das gemacht habt, sieht man ja. Ich glaube logischerweise auch voll daran, dass ich kenne auch einige, die das machen, an amerikanische Soldaten vermieten. Das ist auch immer eine zuverlässige Quelle für Vermietung. Pflegeeinrichtungen in der Zukunft extrem gesucht sind oder heute ja schon gesucht sind, ist auch klar. Cool, was du da machst. Ja. Okay, jetzt lass uns mal über so ein bisschen ein Thema noch vor. dann reden wir über den Markt, weil interessiert mich natürlich du als Bauunternehmer, wie es euch so erging. Aber du hast mir auch noch gesagt, du willst dir möglicherweise eine GmbH mit 300 Einheiten aufbauen. Das ist nämlich noch auch ein schönes steuerliches Vehikel.
Genau, das resultiert ein bisschen, also die Zahl ist ja aus diesem Urteil, das da gab, oder war es überhaupt ein Urteil, dass ab 300 Einheiten was zu Betriebsvermögen wird, so eine Immobilien GmbH, und wenn es eben nur 100 sind, nicht, was per se schon mal eine verrückte Sache ist, aber ist eher so eine, ist vielleicht ein bisschen Spinnerei, dieses Ziel aufzugreifen, wobei ich es jetzt auch nicht für unrealistisch halte. Aber wenn die Möglichkeit besteht, fände ich es schon spannend zu sagen, man hat da jetzt so viele Einheiten in einer GmbH und schafft es dadurch eben Betriebsvermögen zu vererben anstatt Immobilienvermögen.
Genau, was steuerlich unglaublich attraktiv ist. Und da gibt es also, es gibt Leute, die haben, also wichtig ist, es muss in einer GmbH sein. Das ist halt oft auch ein Thema, aber es gibt Leute, die haben 200 Einheiten in einer GmbH, haben das über Jahrzehnte aufgebaut, haben dort, sagen wir jetzt mal, irgendwelche werthaltigen Immobilien in A-Lagen drin und dann sagen die, ja gut, jetzt brauche ich irgendwie 100 Einheiten, ganz egal wo, da kann die Wohnung 30.000 Euro kosten, ist mir auch egal, ob da jetzt erstmal Vermietungsstress oder sonst irgendwas, ja, das macht, das ändert jetzt das Spiel nicht, weil die 100 Einheiten ja in Summe sehr viel weniger ausmachen als die 200 in A-Lagen, kaufen aber noch die 100 irgendein Portfolio dazu, irgendein Billigportfolio, und dann haben sie das als Betriebsvermögen und können es quasi weitervererben ohne Erbschaftssteuer. Das ist natürlich ziemlich cool. Ja. Okay, und jetzt nochmal dann die Frage, also das ist ja auch natürlich, da brauchst du ja auch ein bisschen Geld für, um 300 Einheiten aufzubauen. Die ganzen Projekte, die du jetzt machst, wie funktioniert das mit deiner Bonität und wie musstest du da mit Banken sprechen, dass das alles klappt?
Oh Gott, das war jetzt eigentlich gar nicht so vielleicht mega strukturiert und mit Investorenmappe, sondern es ist wirklich vielleicht auch eher Netzwerk und Zugriff auf einige Banken auch schon auf einer gewissen Ebene. Also jetzt nicht, dass ich dort beim untersten Sachbearbeiter durchklinge, sondern teilweise halt auch schon berufsbedingt oder sonst wie da Kontakte hatte und eben wirklich gute Möglichkeiten hatte. Ne? Also jetzt im ersten Projekt klar auch noch mit viel Eigenkapital eingestiegen, aber alles, was danach folgte, war dann eben auch so möglich, ne? Auch durch einfach Bonität und jetzt gar nicht so viel Eigenmittel, die man jetzt reinschießen musste, sondern klar, Bürgschaft, das geht nichts ohne Bürgschaft natürlich, ne? Also ich habe für alle Projekte auch Bürgschaften unterschrieben.
Bürgschaft, ja. Aber damit die Leute nicht, du hast nicht 10 Millionen auf dem Konto privat.
Nee, um Gottes Willen. Also,
du hast ein Angestelltengehalt und man kann sich vorstellen, dass du ein paar 100k EK dann wahrscheinlich auch einfach dir zusammengespart hast über die Zeit, ne? Weil die müssen ja hier schon reingeflossen sein.
Aber also ich habe leider schon geerbt, das war auch ein Teil, klar, Erspartes, aber jetzt gar nicht so, dass ich irgendwelche siebenstelligen liquiden Mittel da zur Verfügung hatte. Auf gar keinen Fall. Ne?
Ja, also super smarte Strategie in Summe, glaube ich, vor allem steuerlich. Und genau, jetzt sagen wir über Bauen sprechen. Was, also jetzt, wenn ich jetzt einen ganz Quadratmeter Wohnfläche baue, was kostet das im Moment, würdest du sagen?
Ganz mies. Was kostet ein Auto, ne? Da gibt es auch große Spannen. Nee, also es ist jetzt, wir haben ja vorhin von meinem sozialen Wohnungsbau da gesprochen. Das ist ein Gebäude, da gibt es keinen Keller. Da gibt es keine Tiefgarage und nichts eigentlich an Fläche, was ich an Kosten auf die Wohnfläche jetzt auch noch verteilen muss, um dir jetzt da eine Zahl zu sagen. Und die Zahl eben, habe ich ja genannt, waren wir sogar noch unter 3. Das würde ich mir jetzt, unter 3 würde ich mir jetzt sonst nirgendwo zutrauen, aktuell zu bauen. Ne? Das ist schon irgendwo eine Untergrenze. Und nach oben gibt es keine Grenzen. Ne? Ich meine, viele Standorte, also jetzt wirklich die Mikrolage erfordern eine aufwendige Tiefgründung. Das sind oft dann Kosten, die sieht kein Mensch, aber die sind eben da. Ne? Also die sieht man nicht mit dem Auge später, dass da irgendwo in der Erde schon eine Million steckt oder so. Ja. Das ist wirklich schwer zu sagen, aber irgendwo zwischen 3 und 5, ne? Also ich meine, gerade im Ausbau, ob ich jetzt einen Bodenbelag für 20 Euro ein Quadratmeter nehme oder einen edlen Marmor für 300 Euro, das sind schon mal 300 Euro pro Quadratmeter Unterschied. Also lässt sich pauschal einfach nicht sagen. Das ist schwierig, aber wenn man mit Bedacht da rangeht, dann sollte man irgendwo, denke ich, 3.500 Euro schon realisieren können. Ne?
Gilt das auch für, ich sage jetzt mal, ein Standard-Eigenheim, was sicherlich auch viele im Kopf haben als Referenz? Ich mache jetzt keine crazy Sachen mit Marmorboden, aber da zahle ich mehr.
Im Eigenheim, also gut, da fehlt mir auch ein bisschen die Erfahrung. Wir bauen jetzt gar keine Einfamilienhäuser, aber da denke ich, ist das weniger möglich. Ne? Dass du jetzt für 3.000 Euro ein Eigenheim, weiß ich nicht. Aber auch da gibt es ja die großen Systemanbieter, die 500 Häuser im Jahr zumindest mal gebaut haben, noch vor 3 Jahren. Das ist sehr individuell. Ne? Das ist wirklich ein bisschen, was kostet ein Auto? Ne? Das kann 20.000 Euro kosten für einen kleinen Lupo oder 3 Millionen für einen Bugatti. Ne? Das,
Wie würdest du bauen, wenn du jetzt selber für, also sagen wir jetzt, baut jemand sein Eigenheim oder es baut jemand sein kleines, weiß ich nicht, 8er-Mehrfamilienhaus, weil er die Idee hat, vielleicht das im Stand zu halten und die Sonder-AFA zu ziehen, würdest du dann versuchen, selber die ganzen Gewerke zu koordinieren oder würdest du schlüsselfertig bauen lassen, wenn man keine Vorerfahrung hat?
Also wenn man keine Vorerfahrung hat, dann braucht man Hilfe. Ne? Da gibt es entweder die normale Variante, die man immer hatte, dass der Architekt eben auch nicht nur bis Leistungsphase 5 die Pläne zeichnet, sondern auch danach die Unternehmer sucht und die auch koordiniert und beauftragt. Andere Variante, schlüsselfertig, hat den Vorteil, dass ich nur einen Ansprechpartner habe. Auch wenn ein Mangel da ist, ist der Verursacher des Mangels, egal ob es jetzt bei den Fliesen oder beim Estrich ist. Wenn ich das gewerksweise vergebe, wird der Fliesenleger sagen, der Estrichleger ist schuld und umgekehrt. Also das sind alles schon, also Bauherr sein ist eine Aufgabe, die fordert und die auch Zeit frisst. Ne? Das unterschätzen, glaube ich, viele. Ist dann wahrscheinlich eine Kostenfrage oder auch eine essentielle Frage ist, habe ich Zugang zu einem richtig guten Architekten, der mir da hilft oder eben nicht, das weiß man vorher eben selten. Ich hab jetzt den Luxus, dass ich mit einem GU bauen kann und mir gefällt das, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es schon entspannt ist, ein Vertrag, ein Ansprechpartner, einer, der schuld ist und nicht 12.
Hört sich gut an, ja. Okay, so, wie geht's der Baubranche?
Ja, aktuell äußerst schwierig. Also ich rede ja für den Hochbau. Das sind ja auch jetzt Erfahrungen, die ihr macht, weil es alle betrifft, wenn man von Baugenehmigungen liest etc., dass da alles wirklich massiv eingebrochen ist vor 2 Jahren. Sicherlich heftiger als normale Zyklen. Ich meine, wir waren jetzt auch auf einem Hoch, muss man auch sagen, aber dann eben doch eine sehr, sehr abrupte Bremsung und wir merken das schon. Also ich habe auch die Pflegeheime angesprochen, die sich nicht mehr rechnen. Das war vorher eigentlich ein Standardprodukt, dass wir immer im laufenden Projekten irgendwas drin hatten und gebaut haben. Geschosswohnungsbau, der ist mal kurzzeitig komplett weggestorben und zieht jetzt wieder ein bisschen an. Also es waren schon 2 heftige Jahre, ne, mit einer Vollbremsung einfach.
Weil der Investor, der euch beauftragt als Bauunternehmer, für den hat es sich nicht mehr gerechnet, weil der verkauft ja ab, typischerweise, wie wir es gerade eingangs gesagt haben, und der verkauft an den Endkunden ab, der jetzt nicht mehr 1, irgendwas Zinsen bezahlt, sondern 3,4, irgendwas Zinsen.
Genau, deshalb die Rechnung. Ja, die Rechnung wird ja völlig über den Haufen geworfen durch die, jetzt klar, man kann sagen, die Zinsen sind irgendwo auf einem normalen Niveau, aber sie haben sich dennoch vervierfacht, ne? Also das macht viele Rechnungen kaputt. Ich meine, die niedrigen Zinsen haben ja auch zu höheren Preisen geführt. Dass das alles nicht mehr funktioniert hat, hat man bei euch ja schon auch öfters wahrgenommen und ist ja auch ein Thema, ne?
Ja.
Und im Neubau kommt eben das Problem dazu, also im Bestand kann man ja noch sagen, da fallen im gewissen Maß zumindest die Preise, um dass eben die Angebots- und die Nachfragekurve wieder zueinander passen und in ihrem Schnittpunkt eben was stattfindet. Im Neubau haben wir eben die Herstellkosten als Untergrenze auch. Ne? Das heißt, diese Kosten kann ich nicht unterschreiten, auch wenn Nachfrage- und Angebotskurve sich irgendwo unterhalb schneiden. Es bietet in der Regel keiner an, was für 2.000, was 3.000 Euro kostet halt. Ne? Ja. Und das hat dann wirklich schwer. Also es gibt Insolvenzen in unserer Branche im Hochbau. Die Umsatzzahlen gehen zurück, die Auftragsbestände gehen zurück. da müsste langsam wieder mal was passieren. Oder beziehungsweise man kann auch schon sagen, durch Mieten, die wieder anziehen, es geht wieder weiter. Ne? Also die Bedarfe sind da.
Also du hast mir im Vorgespräch verraten, ich weiß nicht, ob du das hier teilen willst, deswegen sage ich es gar nicht, aber man könnte jetzt, also ich könnte jetzt erwarten, dass wirklich einige Bauunternehmer quasi 100% Umsatzeinbußen haben, weil einfach nicht mehr gebaut wird. Aber genauso wie man sagt, der Immobilienmarkt ist quasi zum Erliegen gekommen, die Transaktionen haben sich halbiert, heißt ja nicht, dass da nachher nichts mehr ist. Bei euch tatsächlich hast du mir gesagt, ja, es ist weniger Umsatz, aber ich war überrascht, wie viel immer noch da ist. Also es wird schon gebaut. So ist nicht, dass nichts ist. Es wird viel zu wenig gebaut, wissen wir auch. Es fehlen Wohnungen überall. Also es müsste viel schneller gehen, um die Wohnungsknappheit halt zu lösen. Aber es ist ja glücklicherweise zumindest bei euch so, dass ihr nicht gar nicht baut.
Nee, Gott sei Dank. Also es gibt immer noch Bereiche öffentlicher Hand, die haben ja eh schon viel aufzuholen, wo nach wie vor Bedarfe da sind und wo auch was passiert. Ne? Industrie, es gibt klar, insgesamt hört man viel, viel Schlechtes, gerade in Deutschland jetzt die letzten Monate, aber es gibt auch da noch ein paar Bereiche, die funktionieren, wo es Firmen gibt, die investieren. Also es ist jetzt nicht auf null, Gott sei Dank, eingebrochen, aber schon merklich. Ne?
Ja, ja. Michael, vielen herzlichen Dank. Man sieht, ich sitze hier im Wohnzimmer mit Weihnachtsdeko hinter mir. Ich wünsche dir ganz tolle Vorweihnachtstage schon mal. Schöne Weihnachten. Danke für deine Zeit hier im Podcast. Freue mich, wenn wir zu gegebener Zeit ein Update machen. Super spannend, deine Investorenreise da zu begleiten. Danke, Michael.
Vielen Dank, Marco. Hat mir super viel Spaß gemacht. Danke dir.
Mir auch. Danke. Ciao.
Ciao, ciao.